Hallo und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie, für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte. Willkommen zu einer neuen Nachgefragt-Folge. Heute ein zweites Mal zu Gast unser BVO-Mitglied und auch selbst Podcaster Benjamin Hartlieb. Heute wollen wir über die Osteopathie bei Blasenbeschwerden und speziell bei Blasenentzündung sprechen. Hallo lieber Hartlieb, willkommen zurück im Podcast.
Ja, vielen lieben Dank, Frau Stumpe, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat. Und auch das Thema heute über Blase und Osteopathie liegt mir am Herzen, da es eigentlich ein Riesenthema ist und für viele irgendwie so ein bisschen ein Nischenthema bleibt. Ja, vieles, was dann auch das Thema Becken betrifft.
Genau. Sie haben sich ja schon mal in Folge 8 vorgestellt, da waren Sie ja schon mal zu Gast. Aber für die, die die Folge vielleicht noch nicht kennen, würden Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen was von sich erzählen und was Sie so machen?
Ja klar, gerne. Also ich bin Osteopath und Heilpraktiker, selbstständig in eigener Praxis tätig in Pforzheim. Und die ist über die Jahre, ja wir sagen immer zu so einer Familienpraxis gewachsen. Das heißt, wir behandeln Kinder, Erwachsene, oft ganze Familien und begleiten die Familien dann so durch die unterschiedlichsten Lebensphasen. Vielleicht so ein zweiter Schwerpunkt meiner Arbeit ist Naturheilkunde. Wenn ich jetzt nicht in der Praxis bin und mit Ihnen hier so einen Podcast aufnehme, dann schreibe ich gern über alle möglichen Themen, die mir so im Praxisalltag begegnen, für diverse Zeitschriften. Und vielleicht noch eine Sache, so im letzten Jahr habe ich noch ein Kinderbuch veröffentlicht über Osteopathie, Osteopathie für Paul. Das ist ein Buch, was ich eigentlich so für mich in der Praxis ursprünglich entwickelt habe, weil es einerseits eine Geschichte darstellt, was ist Osteopathie? Da wird der Paul durch eine Osteopathiebehandlung begleitet und es hat einen Wimmelbuchcharakter. Also gerade für unsere kleinsten Patienten gibt es da viel in dem Buch zu entdecken und es lenkt die dann so ein bisschen ab auch in der Behandlung, weil gerade Kinder zwischen 1 und 3 Jahren ist nicht immer einfach, die dann so zu behandeln. Die bleiben natürlich nicht ruhig liegen auf der Liege. Mhm. Also ein Buch speziell für die kleinen Kinder und so gibt's irgendwie immer was zu tun für mich.
Das Buch werde ich dann auch nochmal in der Folgenbeschreibung dann verlinken. Okay, gut. Dann kommen wir zum heutigen Thema. Was sind denn so typische Blasenbeschwerden, die Sie in Ihrer Praxis behandeln?
Ja, also klassischerweise kommen Patientinnen, seltener auch Patienten, also männliche Patienten, mit wiederkehrenden Blaseninfekten. Das zeigt sich dann durch Schmerzen beim Wasserlassen, ständigem Harndrang oder einem diffusen Druckgefühl im Unterbauch, seltener eher nach einer akuten Infektion. Und neben diesen Störungen gibt's auch zunehmend, würde ich sagen, so diese ganze funktionellen Beschwerden oder Schmerzsyndrome, wie sie auch genannt werden, die sich nicht wirklich durch eine klassische Infektion erklären lassen. Heute werden die gerade diese langwierigen und diffusen Erscheinungen so unter dem Begriff Pelvic Pain oder Chronic Pelvic Pain Syndrome dann zusammengefasst. Und gerade in solchen Fällen, in denen dann auch die umfassende schulmedizinische Diagnostik keinen pathologischen Befund ergibt, also kein krankes Gewebe, keine krankhafte Veränderung findet, da kann die Osteopathie, denke ich, oft sehr gut helfen. Denn gerade hier geht es ganz häufig eben um Spannungsmuster, Verklebungen, Bindegewebestörungen, vegetative Dysbalancen im Nervensystem. Und gerade hier liegt ein großer Bereich, wo Osteopathie aus meiner Ansicht nach helfen kann. Mhm.
Wie entstehen die meistens, insbesondere dann die Blasenentzündung? Und woran merke ich dann, dass ich überhaupt eine Entzündung habe?
Ja, also ganz allgemein entstehen Blasenentzündungen häufig durch Bakterien. Meistens kommen die dann irgendwie aus dem Darm über die Harnröhre und gelangen in die Blase. Deshalb sind Frauen davon auch sehr viel häufiger betroffen als Männer, weil die Harnröhre der Frau einfach viel kürzer ist. Ja, und eben typische Symptome, wie schon gerade genannt, sind dann eben Brennen beim Wasserlassen, dieser häufige Harndrang mit oft kleinen Urinmengen und manchmal dann auch ein Schmerz im Unterbauch. Die schwereren Fälle, da kann dann schon auch mal Fieber dazukommen oder Blut im Urin. Sowas sollte dann auch von einem Arzt abgeklärt werden, von einem Facharzt. Wobei da so ein erster Einblick, den man auch zu Hause machen kann, oft durch Teststreifen passiert. Also das sind so Urinteststreifen, mit denen man dann den eigenen Urin testen kann. Und da wird dann geguckt, sind Leukozyten vorhanden, also weiße Blutkörperchen, die dann ein Hinweis auf eine Entzündung sein können. Oder ist Nitrit enthalten im Urin, was dann auf bestimmte Bakterien Rückschlüsse ziehen lässt.
Mhm. Gibt es denn auch bestimmte Symptome, die man als Patient vielleicht jetzt vordergründig gar nicht mit einer Blasenentzündung oder Ähnlichem in Verbindung bringen würde?
Ja, ja, absolut. Also daher ja auch dieses Chronic Pelvic Pain Syndrome, denn manche Patienten berichten dann ja eher verstärkt über Rückenschmerzen im Lendenbereich vielleicht oder Spannungen am Beckenboden oder zyklusabhängige Beschwerden dann bei der Frau, die man auf den ersten Blick dann eben nicht mit der Blase in Verbindung bringt. Jetzt, wie Osteopathen sehen, die Blase ja eher so im anatomischen Kontext, also nicht nur zwingend auf das Organ bezogen, sondern immer mit der Frage, was hängt denn an der Blase noch so alles dran anatomisch? Und was man auch nicht vergessen darf, denke ich, wie eng das Nervensystem gerade im Bereich des Beckens miteinander vernetzt ist über ja hauptsächlich vegetative Nervenfasern. So sind dann Blase, Darm, Gebärmutter, Prostata und Teile des Beckenbodens ganz eng miteinander verschaltet. Und wenn man dann nochmal weiterschaut, dann kann man sogar noch das sogenannte mukosa-assoziierte lymphatische Gewebe, das ist das sogenannte MALT, das MALT-System, was im Prinzip ein Name ist für das Immunsystem der Schleimhäute. Und da muss man klar sagen, es sind alle Schleimhäute. Und es spielt dann eben dieses Immunsystem, dieses Gewebe, das hat genauso einen Einfluss dann auf die Schleimhaut der Blase, auf die Schleimhaut des Darms, auf die Schleimhaut der Bronchien, des Nasenrachenraums und so weiter. Und wird dieses System dann gestört durch Stress, wiederholte Infektionen oder irgendwelche anderen Stressoren, dann kann es ganz allgemein auch anfälliger werden für Entzündungen, die sich dann beispielsweise dann eben an der Blase zeigen.
Verstehe. Herr Hartlieb, wie sind Ihre Erfahrungen dann in der Praxis? Wie unterscheiden sich die Symptome dann von Frauen und Männern voneinander? Und wie wirkt sich das dann auch auf Ihre Vorgehensweise, sei es jetzt in der Osteopathie oder Naturheilkunde, dann aus?
Also Frauen erleben häufiger akute Beschwerden, so mein Eindruck, während es bei Männern eher zu chronischen oder unterschwelligen Entzündungen kommt, die dann ganz klar oft auch mit der Prostata in Verbindung stehen. Und ja, was viele nicht wissen, solche Beschwerden sind auch bei Männern weit verbreitet. Allerdings kommen Männer tendenziell deutlich seltener, deswegen dann auch in Behandlung. Und gerade auch deshalb liegt mir das Thema so ein bisschen am Herzen, denn ich sehe in der Osteopathie ein Riesenpotenzial, eben auch bei Männern diese Beschwerden allgemein im Beckenbereich positiv zu beeinflussen. Denn ja, was sich einfach wie ein roter Faden durchzieht und sich grundsätzlich zeigt, ist, dass der gesamte Beckenbereich eine sehr sensible und immer noch so ein bisschen tabuisierte Region ist, egal um welche Symptome es sich da handelt, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und deshalb müssen da dann auch so direkte Behandlungen am Beckenboden oder im Leistenbereich schon vorsichtig auch durchgeführt werden. Ich achte dann prinzipiell immer auf eine individuelle Komfortzone auch und auf ein langsames Vorgehen. Und teilweise ist es dann auch so, dass man versucht, männliche Patienten eher von einem männlichen Osteopathen behandeln zu lassen und weibliche Patientinnen, wo wir auch in der Praxis dann schauen, dass dann eine Kollegin, eine Osteopathin, eine weibliche Osteopathin dann eben die weiblichen Patientinnen auch behandelt, wenn es sinnvoll ist.
Wie sieht denn dann die Anamnese bei Patientinnen und Patienten dann aus mit Blasenproblemen? Also jetzt insbesondere bei Blasenentzündungen.
Naja, eigentlich nicht so viel anders wie sonst auch bei anderen Patienten. Allerdings nimmt man sich im Prinzip erstmal Zeit für das Gespräch, für die Anamnese. Wir haben seit ein paar Monaten jetzt konkret in meiner Praxis auch ein Online-Fragebogensystem, wo man so grundlegende Daten zur Krankengeschichte auch schon online abfragen kann. Das erleichtert dann den Termin vor Ort auch ein bisschen, weil man sich manches sparen kann und einfach mehr Zeit auch für die Behandlung hat. Und in dem Gespräch dann in unserer Praxis oder in meiner Praxis sprechen wir dann klar über die Häufigkeit der Beschwerden, wenn es jetzt um Blasenentzündung geht, über mögliche Auslöser auch, wie Stress oder Ernährung, Sexualität oder vielleicht vergangene OPs im Bauchraum oder im Beckenbereich. Und danach kommt auch immer die osteopathische Untersuchung dann, die ja prinzipiell so ein bisschen von Kopf bis Fuß stattfindet. Und hier schaue ich mir dann vordergründig vor allem dann die Mobilität im Becken an, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule und eben den Organen im Bauchraum, die besonders wichtig für die Blase selbst oder eher auch die Blasenloge, die Region um die Blase herum sind, also Gebärmutter, Darm, was so dazugehört und Einfluss haben kann auf die Blase selbst.
Es wird ja meistens zwischen chronischer und akuter Blasenentzündung unterschieden, aber es gibt ja auch die ständige Blasenentzündung, also eine immer wiederkehrende. Worin unterscheidet es sich jetzt in Bezug auf die Entstehung, Verlauf und Behandlung?
Gute Frage. Die akute Blasenentzündung, wie der Name sagt, kommt plötzlich, dauert ein paar Tage und verschwindet dann meist wieder, entweder mit Antibiotikum oder ohne. Bei der chronischen Form sind ja teilweise dauerhaft Keime nachweisbar. Die hat dann eher, wenn man so will, vielleicht mildere Symptome. Und diese sogenannte rezidivierende, also wiederkehrende Blasenentzündung, die ist für die Betroffenen dann besonders belastend. Denn hier kommt es immer wieder zu akuten Schüben und oft halt auch ohne, dass ein klarer Auslöser erkennbar ist. Also ohne Bakterien, die man eben vermuten würde.
Und welche Form begegnet Ihnen da in der Praxis am meisten?
Also bei mir eindeutig die wiederkehrenden Blasenentzündungen. Die meisten Patienten kommen zu mir, wenn die akute Infektion abgeklungen ist oder bei diesen wiederkehrenden, wenn sich schon alle möglichen Behandlungen abgezeichnet haben oder ausprobiert wurden und sich einfach langfristig da keine Besserung oder keine gute Lösung eingestellt hat. Und viele wollen einfach auch nicht ständig irgendein Antibiotikum einnehmen.
Das auf Dauer sicherlich dann auch belastend dann für die Betroffenen. Aber die Osteopathie kann bei allen Formen dann helfen?
Ja, ich denke schon, dass sie das kann. Die Osteopathie kann ja die körpereigene Regulation unterstützen, Spannungen im Becken lösen, das Immunsystem unterstützen und dadurch eben helfen, diese natürlichen Schutzmechanismen auch der Blase wieder aufzubauen. Man muss halt immer gucken, gerade bei diesen ganz akuten Sachen oder auch prinzipiell ersetzt sie jetzt nicht die schulmedizinische Behandlung, aber sie kann die Osteopathie doch, wie ich finde, einen extrem wertvollen Baustein sein in einer guten oder sehr guten Gesamtbehandlung.
Sie haben ja schon erzählt, dass Symptome auch an ganz anderer Stelle auftreten können. Und dann behandeln Sie sicherlich auch oft an anderen Stellen, als man jetzt auch erst vermuten könnte. Können Sie hier vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, klar, gerne. Was also doch immer wieder ein spannendes Beispiel ist, dass auch viele Patienten dann oder Patienten überrascht, ist, wenn das Zwerchfell behandelt wird. Denn das Zwerchfell ist unser Atemmuskel und trennt, grob gesagt, den Brustraum vom Bauchraum und bewegt sich mit jedem Atemzug auf und ab und ist indirekt mit extrem vielen und wichtigen Strukturen im Bauchraum verbunden. Hauptsächlich über Bindegewebe und diese sogenannten Faszien, also diese Bindegewebeverbindungen, sind da sehr wichtig, aber die Verbindung besteht auch über Blut- und Lymphgefäße oder Nerven. Und gerade diese Faszien bilden eben ein Netzwerk, das sich, salopp gesagt, so durch den ganzen Körper zieht. Vergleicht es ja immer gerne mit so einem Spinnennetz durch den Körper oder einem Neoprenanzug meinetwegen. Also eine durchgängige Struktur, die alles verbindet. Und ist dieses Zwerchfell jetzt, salopp gesagt, verspannt oder blockiert durch Stress oder Atemprobleme oder blockierte Wirbel, dann kann sich diese Spannung bis hinunter ins kleine Becken weiterleiten. Dadurch verändert sich prinzipiell auch der Druck im Bauchraum. Die Durchblutung und der Lymphfluss können beeinflusst werden und in der Folge auch die Blase oder die Blasenregion. Sowas passiert sicherlich nicht über Nacht. Das dauert schon ein paar Wochen. Aber wenn man umgekehrt überlegt, wie viele Menschen gerade mit diesen chronischen oder wiederkehrenden Blasenentzündungen zu tun haben, das ist auch ein Ereignis, das läuft nicht nur 3 Wochen ab, sondern begleitet die Menschen Monate oder Jahre. Und gerade auch beim Zwerchfell ist es so, dass zwischen Zwerchfell und Beckenboden auch eine wichtige Verbindung besteht. Denn Zwerchfell und Beckenboden reagieren funktionell aufeinander. Das heißt, über diesen Druckausgleich kann man sagen, ist das Zwerchfell unter Stress, reagiert der Beckenboden und umgekehrt. Und alles, was den Beckenboden stresst, kann natürlich dann wieder auch die Blase beeinträchtigen. Und in der osteopathischen Behandlung schaue ich dann halt auch, dass das Zwerchfell gezielt behandelt wird, dass es funktionieren kann. Immer mit dem Ziel, diese Spannungskette dann zu lösen, den Druck zu reduzieren und die Blase indirekt zu entlasten. Wenn sich jetzt noch nie jemand mit Osteopathie beschäftigt hat, dann klingt sowas immer vielleicht ein bisschen seltsam. Aber trotzdem ist es faszinierend zu sehen, wie so eine Behandlung, die eigentlich fernab von der Symptomregion passiert, sich doch sehr positiv auf die Funktion dann in unserem Fall der Blase auswirken kann.
Okay, wirklich interessant, ja. Und ab wann empfehlen Sie Ihren Patientinnen und Patienten dann zu einem Arzt zu gehen?
Ja, im Prinzip immer dann, wenn Fieber auftritt, Blut im Urin gefunden wird oder eben sehr starke Schmerzen auftreten. Da kann, wenn es blöd läuft, auch eine ernsthafte Erkrankung dahinter stehen, eine Infektion oder mitunter auch eine Nierenbeteiligung, wenn es zu aufsteigenden Infekten kommt und dann das Nierenbecken zum Beispiel noch mitentzündet. Auch bei häufigen Blasenentzündungen sollte man eine medizinische oder fachärztliche Abklärung angehen, einfach um so strukturelle Ursachen, Krankheiten auszuschließen. Ergänzend oder unterstützend ist Osteopathie sehr, sehr wertvoll, aber es kann auch aus heutiger Sicht diese fundierte fachärztliche Diagnostik nicht ersetzen.
Kann man denn auch schon präventiv was gegen die Blasenentzündung tun?
Ja klar, auf jeden Fall. Also allem voran macht es natürlich Sinn, ausreichend zu trinken oder viel zu trinken. Da kommt dann immer die Frage, ja, wie viel soll ich denn trinken? So ein guter Gradmesser ist einfach auf die Färbung des Urins zu achten. Wenn er dunkelgelb ist, dann kann man sagen, ah, das ist eindeutig zu wenig. Der Urin sollte fast klar sein. Dann hat man zumindest mal ausreichend getrunken. Mhm. Ja, was auch wichtig ist, ist nach dem Geschlechtsverkehr zum Beispiel die Blase zu entleeren, auf gute Hygiene im Intimbereich zu achten. Das sind so die Klassiker an Empfehlungen. Was allgemein zusätzlich auch helfen kann, weil wir es auch mit dem Zwerchfell hatten, ist Bewegung. Also es muss nicht immer Sport sein, aber Bewegung mit einer tiefen Atmung, dass sich die Organe, die Gelenke, die Gewebeflüssigkeit, die Faszien, dass sich alles bewegen kann. Da können auch dann Atemübungen helfen, sowas macht mittel- und vor allem langfristig auf alle Organe, macht positiv was aus, eben auch auf die Blase. Und ja, ist auch nie verkehrt, rechtzeitig einfach auf Signale des Körpers zu achten und sanft mit sich selbst dann umzugehen.
Welche Rolle spielen dabei auch die Psyche, Bewegung und Ernährung dann bei einer Blasenentzündung?
Ja, ich finde eine sehr große, denn die Blase ist eng oder sehr eng mit dem vegetativen Nervensystem auch verbunden, also gerade mit jenem Teil des Nervensystems, das auf emotionale Reize reagiert. Und klar, wir Osteopathen sind jetzt keine Psychologen und auch keine Psychotherapeuten, aber uns begegnet der Bereich halt schon immer wieder. Und in der Psychosomatik spricht man ja auch zum Beispiel vom sogenannten Weinen über die Blase. Also das heißt, wiederkehrende Blasenentzündungen stehen dann eben auch häufig in Verbindung mit tiefer Traurigkeit oder emotionalen Altlasten, irgend sowas in die Richtung. Deshalb kann man mit einer anderen Betrachtung jetzt auf Blase und Becken schon auch klar sagen, so wie das Becken einerseits, wenn man jetzt biomechanisch das Ganze sieht, der Schwerpunkt ist unseres Körpers. Man könnte auch sagen, das Fundament unseres Körpers. So liegt auch hier symbolisch betrachtet unser Urvertrauen begründet, unser Urvertrauen ins Leben, dass alles gut ist, dass ich gut verwurzelt bin. Und wenn es so psychisch, seelisch in dem Bereich dann zu Herausforderungen kommt oder Dysbalancen, also eben einerseits strukturell durch eine Blockierung, aber andererseits auch emotional, kann sich das auch in Form von Beschwerden im Becken oder eben dann der Blase zeigen. Ob und wiefern das dann eine Rolle spielt beim Patienten oder der Patientin, muss man dann im Einzelfall vielleicht ansprechen.
Ja.
Um da vielleicht auf das Thema auch zu sensibilisieren. Aber individuell muss man einfach immer wieder den Einzelfall betrachten. Was mir da auch einfällt, weil ich es auch immer wieder von Patientinnen höre oder Patienten, die natürlich auch selber viel, viel ausprobieren, was so dann diese wiederkehrende Thematik verbessert. Da merke ich auch immer wieder, wie wichtig dieses Schleimhautgewebe überall im Körper wichtig ist, denn viele Patienten berichten mir dann zum Beispiel durch Ernährungsumstellungen, die dann den Darm, die Darmschleimhaut zum Beispiel entlastet haben. Viele lassen Gluten weg oder reduzieren glutenhaltige Lebensmittel massiv. Dadurch hat das Nervensystem, dieses Malzsystem, dieses mukosa-assoziierte lymphatische Gewebe über den Darm, über die Darmschleimhaut plötzlich weniger Stress. Vielleicht gehen Entzündungen, Reizungen der Darmschleimhaut auch zurück. Und dieses weniger Stress an der Darmschleimhaut macht dann auch weniger Stress an der Blasenschleimhaut. Und für mich ist es dann immer super faszinierend, wie wirklich alles miteinander zusammenhängt. Also nicht nur über diese Faszien, sondern auch dieses Immunsystem des Darms. Heute weiß man ja auch, dass 70% des Immunsystems allgemein auch in der Darmschleimhaut beheimatet ist. Ich glaube, wir hatten es auch im letzten Podcast gemeinsam davon, da haben wir über Darmgesundheit gesprochen. Und da merkt man einfach, wie das alles miteinander zusammenhängt.
Herr Hartli, spätestens seit der letzten gemeinsamen Folge über Darmgesundheit, Sie haben es ja schon angesprochen, wissen wir, dass Sie auch einen Podcast für sanfte Medizin haben. Der heißt Wir, Du, Natur. Den werde ich auch nochmal in der Folgenbeschreibung dann auch nochmal verlinken. Und darin sprechen Sie mit Ihrem ärztlichen Kollegen über sanfte Helfer in der Naturheilkunde. Und deshalb frage ich, haben Sie hier vielleicht einen Geheimtipp bei Blasenentzündung?
Ein Geheimtipp, ja. Ja, also was man schon sagen kann, eigentlich ist es nicht wirklich ein Geheimtipp, aber ich bin immer wieder überrascht, wenn es mal Thema wird, wie viele gar nichts davon wissen. Also es gibt zum Beispiel ein ganz besonderes Mittel, heißt D-Mannose. Das ist eigentlich ein Zucker, ein sehr langer Zucker, lange Zuckerkette, die dafür bekannt ist, dass E. coli-Bakterien oder allgemein Bakterien, aber vor allem die E. coli-Bakterien, das sind Darmbakterien, die sehr, sehr häufig für Blasenentzündungen in Verbindung stehen oder als Auslöser damit in Verbindung stehen, dass diese E. coli-Bakterien mit D-Mannose zurückgehen. Also für uns ist Demanose eigentlich ein Ballaststoff. Wir können es nicht verstoffwechseln, wird über den Harn ausgeschieden. Aber da dieser Zucker so lang ist, bleiben die Bakterien mehr oder weniger daran hängen und werden dann mit dem Urin ausgeschieden. Also diese Demanose, das gibt's dann als Pulver und in als Tabletten und Kapseln, glaube ich, auch in Apotheken. Und die Studienlage dazu ist extrem gut. Also es wirkt sowohl im akuten Zustand der Blasenentzündung als auch bei diesen chronischen Verläufen, auch wenn es um Prophylaxe vielleicht geht. Da kann man sich in jedem Fall mal informieren und es mal ausprobieren, diese Demanose, weil ja, also es wirkt, es hilft, seit langem bekannt und trotzdem kennen es viele nicht. Was viele übrigens auch nicht kennen, das geht vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Geheimtipp. Es gibt etliche Pflanzen, die gerade auch in Europa schon seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar seit Jahrtausenden eingesetzt werden, weil gerade, es empfiehlt man ja auch den Menschen dann mit Blasenentzündung, dass man viel trinken soll, dass man die Blase durchspülen soll. Und da kann man natürlich hergehen und nicht nur Wasser trinken, sondern sich Pflanzen mit ins Boot holen, die aufgrund ihrer Eigenschaften oder der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe extrem wertvoll sind. Und da denke ich vor allem an Zinnkraut. Zinnkraut gibt es als Zinnkrautsaft. Das ist ein Frischpflanzensaft. Zinnkraut wirkt entzündungshemmend und eben antibakteriell. Und gerade das wollen wir ja auch dann haben bei einer Blasenentzündung. Das wird dann gerne kombiniert mit Birkensaft, auch als Frischpflanzensaft. Birke ist hauptsächlich harntreibend. Und diese beiden, Zinnkrautsaft und Birkensaft, da nimmt man dann so dreimal am Tag 10 Milliliter ein. Schmeckt oft nicht gut. Wenn man den Geschmack nicht tolerieren kann oder mag, dann verdünnt man es einfach mit Wasser oder mit einem abgekühlten Kräutertee, was man so mag. Und der dritte im Bunde, da könnte man noch hergehen und Petersiliensaft trinken. Petersilie hat auch entzündungshemmende Eigenschaften. Und diese drei im Verbund, die machen richtig was aus, um so lästige Blasenentzündungen dann über die Pflanzenheilkunde in den Griff zu kriegen. Wer nicht so auf Säfte steht, da gibt es auch etliche Pflanzen, die dann als Trockenextrakt eingenommen werden können, allen voran. Zum Beispiel die Blätter der Beerentraube oder auch Kapuzinerkresse. Genau, Kapuzinerkresse. Das sind beides Pflanzen, die gibt's auch in Apotheken, so als, ja, ich will es nicht sagen, Standardpräparate, aber wer in die Apotheke geht und möchte was Pflanzliches gegen Blasenentzündungen, der landet dann meistens bei eben den Beerentraubenblättern oder Kapuzinerkresse. Manchmal auch in Kombination. Das sind dann meistens Tabletten, die eingenommen werden.
Ja, vielen Dank für Ihre Tipps. Ja, das Thema betrifft echt so viele Menschen und ich denke, wir konnten mit der Folge mal wieder zeigen, dass es auch andere Wege gibt, die einfach unterstützen können, zum Beispiel eben auch die Osteopathie. Lieber Herr Hartlieb, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich freue mich, dass Sie Zeit hatten und bedanke mich.
Ja, ich bedanke mich auch und mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Und auch an euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Tschüss!